NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Juli 1927. Der Geburtstag des Dirigenten Kurt Masur.
Wir sind das Volk, wir bleiben hier, ertönt es aus der Menge. Gestern Abend waren es 70.000. Drei SED-Bezirkssekretäre und der Chefdirigent des Gewandhausorchesters Masur versprachen in einer über Lautsprecher verlesenen Erklärung, ihre ganze Kraft und Autorität für notwendige Veränderungen einzusetzen. Friedlich löste sich die Demonstration auf, Demonstranten diskutierten mit der Polizei und den angerückten Betriebskampfgruppen.
So berichtet die Tagesschau über die Ereignisse des 9. Oktober 1989 in Leipzig. Verbreitet wird der von Kurt Masur verlesene Aufruf über die 200 Lautsprecher des Stadtfunks.
Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Die Spannung in der Stadt ist gewaltig. Wird auf die Demonstranten geschossen werden oder nicht?
Natürlich konnten nicht alle diesen Aufruf hören, aber es hat sich ja dort immer wieder schneller rumgesprochen. Wie sieht's aus? Es war trotzdem ein Wunder.
Ein Wunder, dass alles friedlich bleibt.
Das hat mich natürlich glücklich gemacht, dass man dem Gewandhausorchester und mir so vertraut hat.
Kurt Masur appelliert damals an die Menschen in Leipzig.
Ich habe in den letzten Jahren noch nie so viele leuchtende Augen gesehen hier auf unseren Straßen wie in der letzten Zeit. Und das macht einen glücklich. Und diese leuchtenden Augen müssen wir bewahren. Wir dürfen nicht wieder sagen, es geht dich nichts an, das wird der andere schon tun.
Diese Einstellung ist bezeichnend für den heute vor 90 Jahren im niederschlesischen Brieg geborenen Kurt Masur.
Ich bin 27 geboren. Ich war sowieso ein Träumer. Es zeigen endlich die frühen Bilder von mir. Und ich würde sagen, ich bin heute noch einer geblieben. Insofern habe ich doch ein Stück meiner Kindheit noch herübergerettet. Meine Mutter, die eine wunderbare Frau war, ich muss sagen, sie ist eigentlich mein Idol von einer Frau geblieben, voller Liebe, mich unglaublich verwöhnt hat. Ich wuchs als Kind sehr natürlich, sehr normal auf. Wir hatten eine sehr eng zusammengehörende Familie. Ich hatte zwei ältere Schwestern, eine Mutter, die sehr musikalisch interessiert war, einen Vater, der ein kleines Elektrogeschäft betrieb und eine Werkstatt. 1939 brach der Krieg aus. Ich muss sagen, der Krieg schien für uns ziemlich fern, obwohl wir ziemlich an der polnischen Grenze lebten und der Krieg ja in Polen losging. Wir hatten natürlich das Gefühl, dass wir das Vaterland verteidigen müssten. Und mein Vater, das war typisch für ihn, hat so gesagt, Junge, der Krieg ist längst verloren, riskiere nichts.
Kurt Masur will zunächst Pianist werden. Doch daran hindert ihn ein körperliches Handicap.
Eine Sehnenhautverkürzung in beiden Händen, das war damals bereits festzustellen.
Den richtigen Einfall hat er, als er 1943 in Breslau zum ersten Mal die 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens live im Konzertsaal hört. Ein überwältigendes und prägendes Erlebnis für den 16-Jährigen. Tagelang ist er nicht ansprechbar und läuft wie abwesend durch die Straßen.
Und als ich das Konzert erlebte und nun feststellte, ja, der Dirigent braucht ja die Finger eigentlich gar nicht, da kam ich auf die Idee, eigentlich, vielleicht kannst du Dirigent werden. Von der Art der Persönlichkeit war ich das ganze Gegenteil eines Dirigenten. Ich war sehr scheu, ich war sehr schüchtern, ich konnte nicht gut formulieren. Es war eigentlich alles aus dieser Verklemmung, die ich hatte, erkennbar.
Kurt Masur verbringt seine Lehrjahre bei verschiedenen Sinfonieorchestern in der DDR.
Jeder, der in der Provinz aufwächst und aus einem nicht guten Orchester ein besseres machen kann, der hat erst einmal schon das Handwerk richtig gelernt.
Über Sondershausen, Erfurt, Leipzig und Schwerin geht es von 1960 bis 1964 nach Ost-Berlin zum legendären Intendanten Walter Felsenstein an die Komische Oper. Diesen Posten verlässt er jedoch im Streit und steht erstmals ohne festes Engagement da. 1965 kommt unverhofft eine wichtige Einladung. Er soll in Venedig Richard Wagners Oper Lohengrin dirigieren.
Ich sagte sofort zu und bin ein paar Tage darauf zum damaligen stellvertretenden Minister für Kultur gegangen. Da sagte mir, Sie wissen, dass das nicht geht. Sie können nicht ins Ausland fahren. Ich habe ihm gesagt, wenn ich keinen Pass bekomme, werde ich einen Weg finden. Und wenn mir etwas passiert, dann wissen Sie, dass Sie schuld sind. Und ich hatte am nächsten Tag mein Visum. Und von dieser Zeit an habe ich in unserem Land frei gelebt.
Er kann in den Westen reisen, wann immer er will. 1966 heiratet er ein erstes Mal. Mit seiner Frau Brigitte bekommt er zwei Söhne und eine Tochter. 1967 wird er Chefdirigent der Dresdner Philharmonie und dann 1970 Leiter des Gewandhausorchesters in Leipzig.
Für mich war diese Aufgabe etwas, was man sich natürlich als Lebensaufgabe nur erträumen kann.
Kurt Masur steht vor einer großen Aufgabe. Das Ansehen des Traditionsorchesters hat gelitten, die Konzerte sind nicht ausverkauft und finden in der Kongresshalle statt, die kein passendes Ambiente für das Publikum und das Orchester bietet.
Eine meiner besten Eigenschaften sind meine Geduld und meine Hartnäckigkeit. Und ich fing an zu kämpfen.
Er will die Qualität des Orchesters verbessern, neues Publikum gewinnen und ein eigenes, neues, angemessenes Konzerthaus für das Orchester. Doch dringendere Bauvorhaben in Leipzig, wie etwa Krankenhäuser, lassen diesen Wunsch lange illusorisch erscheinen.
Und ich habe damals eine Disziplinlosigkeit begangen. Ich habe mich einfach hinweggesetzt über die örtlichen Vorhaben und habe an Erich Honecker persönlich einen Brief geschrieben.
Mit Erfolg, wie sich bereits drei Wochen später zeigt.
Und so wurde im gleichen Zug beschlossen, die Dresdner Semperoper, das Berliner Schauspielhaus und das Leipziger Gewandhaus aufzubauen. Von diesem Augenblick an war das Gewandhausorchester in einer Weise motiviert zu höheren Leistungen. Und spielte immer besser. Und als das Haus dann 81 eröffnet wurde, hatten wir bereits ein ausverkauftes Abonnement im ersten Jahr im Voraus. Das Seltsame war, wenn ich Kraft brauchte, wenn ich Mut brauchte, war das immer vorhanden, weil ich mich innerlich stark fühlte.
Besonders stolz ist er auf eine Programmidee, die er kurz vor dem Tod des berühmten sowjetischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch umzusetzen beginnt.
Einen Zyklus mit 20 Konzerten, wo wir alle Symphonien Schostakowitsch in der ersten Hälfte spielten und in der zweiten Hälfte ein Werk von Beethoven. Und diese Werke gegenübergestellt haben.
Im selben Jahr 1975, als er den monumentalen Schostakowitsch-Beethoven-Zyklus beginnt, heiratet Masur ein drittes und letztes Mal die japanische Musikerin Tomoko Sakurai. Diese Ehe hält 40 Jahre lang, bis zu Masurs Lebensende. Zu Ludwig van Beethoven hat Masur zeitlebens ein ganz besonderes Verhältnis. Er teilt dessen Lebensauffassung.
Es ist bei ihm ein Suchen danach, zu sagen, wann endlich geschieht es in der Menschheit, dass die Menschen in Liebe zueinander stehen, dass es keine Kriege mehr gibt. Wann endlich lernen die Menschen, menschlich zu sein. Dieser Respekt vor dem Wert des Lebens, dieser Respekt, den er auch all denen entgegenbringt, die ihr Leben im Sinne der Allgemeinheit führen, das ist, glaube ich, die Größe Beethovens, die heute in der Welt immer mehr erkannt wird.
Kurt Masur profitiert von den Freiheiten, die er als Aushängeschild der DDR hat. Er bereist mit dem Gewandhausorchester und auch als Gastdirigent die ganze Welt. Doch zur SED und der Staatssicherheit hält er innerlich Distanz.
Der Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat das einmal so formuliert. Also ihr seid ja, Masur ist ein Produkt Gottes, den weder Honecker noch Ulbricht verderben konnte. Das war sehr freundlich. Und ich habe mich darüber sehr gefreut.
1991 wird Mazur Chef der New Yorker Philharmoniker. Bis 1997 arbeitet er parallel noch weiter beim Gewandhausorchester. In den USA muss er sich erstmal mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Es wird das Gerücht verbreitet,
dass der Mazur eigentlich den Verdacht hat, dass er doch mit der Stasi zusammengearbeitet hat, weil er wurde nicht bestraft für einen Autounfall, in dem seine Frau gestorben ist und zwei andere. Damit wollte man mir in New York wirklich das Wasser abgraben.
Mazur wird schmerzlich an einen Tiefpunkt seiner Biografie erinnert. 1972 sterben auf der Fahrt von Berlin nach Leipzig seine zweite Frau Irmgard sowie zwei weitere Personen in einem entgegenkommenden Trabant bei einem Autounfall. Kurt Mazur sitzt am Steuer seines weißen Mercedes. Er selbst wird schwer verletzt. Die Unfallursache bleibt ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf eine mögliche Anklage. Mühsam arbeitet sich Mazur danach aus dem gesundheitlichen und psychischen Tief heraus. Die Jahre in New York von 1991 bis 2002 sind die besten des reifen Kurt Mazur. Mazur gilt als ein strenger, manchmal cholerischer, auf Präzision setzender Probenfanatiker. Als Kapellmeister alter Schule, der das klassisch-romantische Repertoire sehr menschlich und mit sicherem Handwerk präsentiert. Zuspitzungen von Tempo und Dynamik sind nicht seine Sache. In Leipzig war er Alleinherrscher. In New York ist das nicht so.
Es gibt Orchester und dieses Orchester war genauso. Die sagen, Dirigent ist der Feind Nummer eins und wir müssen uns dafür hüten, ihm in alle Ecken zu folgen. Wir werden ihn beobachten und wir werden ihn testen. Und der Test fand statt.
Er lernt eine neue Stadt und eine neue Sprache kennen. Er lernt, mit den Gewerkschaften und dem Board umzugehen, also dem Gremium der Orchesterfinanzierer. Der Sprung ins kalte Wasser gelingt ihm.
Für mich war diese Zeit natürlich eine Herausforderung, aber eine wunderbare und eine, die mich wieder frisch und wieder jünger gemacht hat. Das, was hier entstanden ist, ist natürlich etwas, was so wertvoll geworden ist, dass es zu den schönsten Zeiten meines Lebens überhaupt gehört. Was ich dem Orchester nicht gegeben habe, ist deutsche Disziplin. Das wäre total schief gegangen. Ich habe gefordert. Ich habe einen Musiker, von dem ich weiß, dass er Meisterschaft besitzt, gefordert, dass er diese Meisterschaft zeigt.
Diesen sehr hohen Anspruch stellt er auch immer an sich selbst. Immer wieder überfordert sich das Arbeitstier Kurt Mazur körperlich. Im April 2012 verliert er bei einem Konzert in Paris die Balance, stürzt vom Pult und bricht sich ein Schulterblatt. Daraufhin macht er eine bis dahin verheimlichte Diagnose öffentlich. Der Dirigent leidet unter der Parkinson-Krankheit. Er kämpft gegen die Krankheit an, dirigiert in London und Paris, gibt sein Wissen in Meisterkursen weiter, setzt sich für die Wiederherstellung des Mendelssohnhauses in Leipzig ein und ist Vorstandsvorsitzender des Beethovenhauses in Bonn.
Musik war einfach das, was ich bis heute brauche. Ich könnte keinen anderen Beruf ausüben. Ich brauche es für mich als eine Balance für meinen Organismus. Das ist eine seltsame Erscheinung.
2015 stirbt Kurt Mazur in einem Krankenhaus in Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut im Alter von 88 Jahren. Im Mai 2017 beschließt der Leipziger Stadtrat, den Platz vor dem Gewandhaus im Herzen der Stadt Kurt-Mazur-Platz zu benennen. Die im Mendelssohn-Haus Leipzig angesiedelte Stiftung Internationales Kurt-Mazur-Institut bewahrt sein Erbe.
Ich bedanke mich bei Ludwig van Beethoven, dass er mir geholfen hat, meinem Leben einen Sinn zu geben. Ich bedanke mich immer wieder bei meiner Frau, die versucht, mich über alle Schwierigkeiten auch gesund zu erhalten. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Kurt Mazur, der am 18. Juli 1927 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.